Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zur ZipFM-Ausgabe vom 29. Juni 2011. Moderiert und zusammengestellt von Jochen, Radio Unerhört Marburg. Die Themen heute: JournalistInnen befinden sich im Streik. Mehr zum Arbeitskampf von Radio Z. Die historische Stadt Hasankeyf in der Türkei existiert noch. Wie lange ist weiterhin offen? Denn die Türkei möchte ihren Staudamm in 2 Jahren in Betrieb sehen. Schutz geistigen Eigentums versus Kreativität. Dieser Problematik sehen sich viele KünstlerInnen ausgesetzt, da es im Rahmen der Kunst immer wieder zu Urheberrechtsstreit kommt. Konservative Kräfte wollen das totale Abtreibungsverbot in Polen durchsetzen. Zum Schluss hört ihr einen Überblick über die treibenden Kräfte des Abtreibungsverbotes in Polen. In bayerischen Zeitungsredaktionen wird gestreikt. Am Dienstag und Mittwoch treten Journalistinnen und Journalisten in den Ausstand, um für eine bessere Entlohnung zu protestieren. Gestreikt wird, weil sich auch in der 5. Runde der Tarifverhandlungen der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger und die Arbeitnehmerseite nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen konnten. Massiv sind die Einschnitte, mit denen die Arbeitgeber die Personalkosten senken wollen. Gut 30% würden Tageszeitungsredakteurinnen und Redakteure weniger verdienen, wenn die Vorschläge durchgehen würden. Der Deutsche Journalistenverband fordert hingegen eine Tariferhöhung von 4%. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, ließen nun Beschäftigte in einigen bayerischen Zeitungsredaktionen die Arbeit ruhen. Tobias Lindemann sprach dazu mit Jutta Müller, Geschäftsführerin des Bayerischen Journalistenverbandes.
Vielen Dank, dass Sie Zeit haben, nach so einem heißen Streiktag noch für ein kurzes Interview bei uns.
Gerne.
Sie haben ja heute zusammen mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu Warnstreiks aufgerufen.
Ja.
Wo wurde denn in Bayern genau gestreikt?
In Bayern wurde heute bei 5 Häusern gestreikt. Es sind seit gestern bereits im Streik die Augsburger Allgemeine und die Allgäuer Zeitung. Und heute kamen dazu die Süddeutsche Zeitung und die TZ in München, die auch morgen noch weiter streiken werden. Und dazu noch das Oberbayerische Volksblatt in Rosenheim.
Wie wird sich das auf die morgen wahrscheinlich dann ausgelieferten Zeitungen auswirken? Werden die anders aussehen als sonst?
Wir hoffen, dass sie anders aussehen und nach unserer Einschätzung ist es zumindest bei einigen Verlagen doch gelungen, dass sehr viele sich am Streik beteiligt haben, beziehungsweise es ist gelungen, dass sich so viele beteiligt haben, dass es auch Auswirkungen auf die Zeitung hat. Man merkt das vor allem, wenn man dann zum Teil die Reihenfolge betrachtet, auch die Reihenfolge der einzelnen Bücher der Zeitungen. Da wird man sicher feststellen, dass es hier zu Auswirkungen kommt.
Die Forderungen, mit denen die Arbeitgeberseite in die Tarifverhandlungen gegangen sind, sind ja enorm. Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden, Beschränkung der Urlaubstage, Kürzung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
Ja. So, ich würde sagen, es ist ein Novum, dass man in Tarifverhandlungen geht und dort nicht verhandelt wird über die Höhe der Erhöhung, sondern über eine massive Verschlechterung der tariflichen Bedingungen. Wenn man das, was die Verleger gefordert haben, für einen Billigtarifvertrag für Berufseinsteiger zusammenrechnet, dann kommt man auf Einsparungen um 30%. Also wie gesagt, es geht nicht um Erhöhungen, es geht um 30% Einsparungen bei der Vergütung, die Verleger durchsetzen wollen für Berufseinsteiger. Gleichzeitig soll aber auch bei den bereits Beschäftigten massiv gespart werden. Urlaubs- und Weihnachtsgeld soll zusammengelegt werden, Arbeitszeit erhöht werden. Und unsere Tarifforderung 4% mehr Gehalt, die schon deshalb gerechtfertigt ist, da in vorhergehenden Tarifrunden zum Teil nicht mal der Inflationsausgleich erreicht wurde, die wird von den Verlegern bisher in den Verhandlungen Leistungen gänzlich negiert. Und es werden vage Einmalzahlungen, moderate Einmalzahlungen angeboten. Aber wie gesagt, über die Höhe, hierüber wurde noch gar nicht verhandelt, sondern die Verleger binden das an die Bedingung, dass man einen Billigtarif für Berufseinsteiger, wie ich gerade geschildert habe, abschließt.
Wie werden denn diese massiven Einschnitte eigentlich begründet von den Verlegern?
Begründet wird von den Verlegern die Einsparungen damit, dass sich das Leserverhalten gewandelt habe, dass dementsprechend die Auflagen zurückgehen, dass auch die Anzeigenauflagen zurückgingen, dass man hier also wirtschaftliche Schwierigkeiten hätte. Das deckt sich aber nicht mit den Wirtschaftsmeldungen, die zum Teil die Verlage präsentieren, wo es durchaus gute Geschäftsergebnisse gibt, zum Teil auch Rekordergebnisse. Und was uns auch wichtig ist, was wir immer anbieten, ist, wenn es einem Verlag konkret wirtschaftlich schlecht geht, sind wir immer bereit, befristet unter Beteiligung der Gewerkschaften auch von tariflichen Standards abzuweichen. Aber das wird von den Verlegern abgelehnt. Man will praktisch nicht für einzelne Verlage die Möglichkeit haben, im Notfall, im Einzelfall aus dem Tarifvertrag zu kommen, sondern man will es flächendeckend, und da sind auch Verlage darunter, die beispielsweise dieses Jahr erst Rekordumsätze wieder vermelden konnten. Und das kann nicht sein, und da machen wir auch nicht mit als Gewerkschaft.
Im Printjournalismus wird ja schon seit Jahren eigentlich immer nur vom Sparen geredet. Da werden Redaktionen zusammengelegt, verkleinert, es wird outgesourced. Kann man denn abschätzen, wie viele Journalistinnen und Journalisten beziehen denn in Bayern überhaupt noch Gehalt nach Tarif, und wie viele fallen da schon raus?
Also im Tageszeitungsbereich ist es bei der Tarifbindung besser als im Zeitschriftenbereich. Ich würde so schätzen, dass 60% nach Tarif bezahlt werden, 40% sind nicht mehr im Tarif, Sie haben es ja genannt. OT-Mitgliedschaft, also ohne Tarifbindung, Outsourcing, Betriebsübergänge, Leiharbeit. Die Verleger sind zum Teil sehr erfinderisch, wenn es darum geht, Tarifverträge zu umgehen. Es wird hauptsächlich zu Lasten der Beschäftigten gespart, und man muss auch sehen, es wird immer mehr verlangt von den Beschäftigten. Es wird nicht mehr nur der Printartikel verlangt, es wird verlangt, dass man gleichzeitig für online arbeitet, gerne auch noch ein Video dreht etc. Also die Arbeitsverdichtung in den Redaktionen war auch in der Vergangenheit schon immens hoch, und ich möchte auch daran erinnern, dass man ja in der Vergangenheit bereits beim Urlaub bei den Berufsjahresstaffeln etc. durchaus schon Kürzungen in Kauf genommen hat, weil die Verleger dann sagten, gut, dann bleibt man im Tarif. Das war nicht so, die Tarifflucht ging weiter, und jetzt ist für uns auch der Punkt gekommen, wo wir sagen, so machen wir bestimmt nicht weiter.
Es gibt ja auch etliche Beispiele, Sie haben gerade angesprochen, dass die Verlage ja immer auch gerne aufs Internet alles schieben. Es gibt etliche Beispiele, dass sowohl im Print- als auch im Online-Bereich Erfolgsstories geschrieben wurden, weil man wieder mehr auf Qualitätsjournalismus gesetzt hat. Wenn jetzt solche Forderungen wie in den Tarifverhandlungen durchkommen würden, was würde das für die journalistische Qualität bedeuten? Genau. Setzen da die Verleger nicht einfach aufs falsche Pferd?
Das ist genau das richtige Stichwort, Qualitätsjournalismus. Die Zukunft der Zeitungen ist ganz wesentlich gekoppelt an die Aufrechterhaltung einer sehr guten Qualität, und mit den Forderungen, wie sie jetzt gestellt werden, wird man sicher über kurz oder lang nicht mehr die besten Akademiker bekommen. Man muss da auch berücksichtigen, heutzutage der Redakteur hat in der Regel Abitur, Hochschulstudium, Volontariat, hat schon ungefähr 8 Jahre in Ausbildung verbracht und soll dann zu einem Einstiegsgehalt beginnen, das deutlich unter anderen Akademikerberufen liegt. Und wie Sie sagen, da werden sich die Verlage keinen Gefallen tun, sondern wir haben es auch schon gehört, in einzelnen Verlagen gehen bereits die Bewerberzahlen für Volontäre zurück. Und das wird sich sicher fortsetzen, und da tun sich die Verleger keinen Gefallen, denn nur durch Qualität kann man auch dann die Leserzahlen aufrechterhalten. Und wie Sie sagen, die Verleger sägen da eigentlich an dem eigenen Ast, auf dem sie sitzen.
Die historische Stadt Hasankiew droht unterzugehen. Und das wortwörtlich. Das Riesenstaudammprojekt Ilisu sieht vor, die türkische Stadt zu überfluten. Verschiedene Organisationen versuchen, die Stadt vor dem Untergang zu retten. Die türkische Regierung jedoch hat sich längst für den Staudamm und gegen die historische Stadt entschieden. Dagegen kämpft unter anderem die türkische NGO Nature Association. Es berichten Wilma Rall und Cheyenne McKay, Radio Rabe.
Der Bau des Riesenstaudamms Ilisu ist höchst umstritten. Internationale Proteste haben einen zwischenzeitlichen Baustopp erwirkt und vor 2 Jahren sind die Schweiz, Deutschland und Österreich als Geldgeber zurückgetreten, weil die Auflagen für Umwelt- und Kulturgüterschutz missachtet wurden. Mittlerweile ist die Finanzierung des Staudamms durch 2 große türkische Banken gesichert. Und geht es nach dem Willen der türkischen Regierung, soll der Staudamm bereits in 2 Jahren fertig gebaut sein. Für den Staudammbau wurden bereits Dörfer umgesiedelt und auch die Überflutung der historischen Stadt Hasankeyf steht bevor. Dagegen wehrt sich unter anderem die türkische NGO Nature Association. Sie protestiert mit Unterschriftensammlungen, Vorträgen und Online-Kampagnen. Die NGO will auch in die Stadt investieren, denn das habe der türkische Staat verpasst. Dieser habe seit 50 Jahren nichts für Hasankeyf getan, sagt Derya Engin, Campaignerin bei der Nature Association.
We are trying to do something like some investment to Hasankeyf, because the government they didn't do this maybe 50 years, they didn't do any investment about tourism or something else. If they don't do this, also if it's their job, we can do, and we can do it together. And we started a project.
Derzeit ist die NGO Nature Association zusammen mit Freiwilligen daran, den alten Bazar von Hasankeyf zu restaurieren. Dazu brauchte es eine Bewilligung von der Regierung. Diese habe man erhalten und nun werde der alte Bazar rausgeputzt, gestrichen und vor Sonne und Regen geschützt. Im Juli soll die Restaurierung des alten Bazars von Hasankeyf fertig sein. Doch das hält die Türkei nicht davon ab, die historische Stadt in ein paar Jahren zu überfluten. Deshalb will die Nature Association die Stadt als UNESCO-Welterbe deklarieren. Um zum UNESCO-Welterbe zu gehören, muss ein Ort mindestens 2 von 10 Kriterien erfüllen. Außerdem muss die für den Ort zuständige Behörde einen offiziellen Antrag für die Aufnahme stellen. Und das sei genau das Problem, die Behörden stellten keinen Antrag, obwohl Hasankeyf sogar 9 von 10 UNESCO-Kriterien erfüllt, sagt Derya Engin.
For Hasankeyf, some universities they did a research. And also the committee from UNESCO, they came here and they say that 9 of these 10 critics have Hasankeyf and the Tigris Valley. And it's only one in the world.
Es gibt kein anderes UNESCO-Welterbe, das so viele Kriterien erfüllt wie die Stadt Hasankeyf und das Tigristal. Aber weil die türkischen Behörden keinen Antrag bei der UNESCO stellen, werden Hasankeyf und das Tigristal nicht ins Welterbe aufgenommen. Stattdessen will die Türkei die Stadt überfluten und auf der anderen Flussseite des Tigris neu aufbauen. Das finden nicht alle Bewohnerinnen und Bewohner schlecht, sagt Derya Engin. Denn in der historischen Stadt Hasankeyf gibt es strenge Bauvorschriften. Wer sein Haus renovieren will, muss eine Bewilligung haben und diese Bewilligungen seien schwer zu bekommen und teuer. Und das, obwohl viele Häuser in einem schlechten Zustand seien.
You can't do a painting in your house or a small construction, or you can't build a new house. It's forbidden. For this, you have to have permissions, and it's a difficult way, and also it's a expensive way. And the conditions of the houses are really bad.
Wenn die Stadt neu aufgebaut wird, erhoffen sich die Menschen bessere Häuser. Aber, so sagt Derya Engin, am liebsten würden die Menschen in der historischen Stadt bleiben. Dafür müsste die Regierung aber in die alten Häuser investieren.
People are not so against, but also not so happy to move. In generally, they will prefer to stay here, but for with more investments and in better conditions, in better houses.
Die Nature Association hofft, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der historischen Stadt Hasankeyf bleiben können und kämpft deshalb weiter gegen die geplante Überflutung der Stadt. Antrieb für ihr Engagement findet die Organisation in anderen Ländern, denn immer wieder werden und wurden bereits Staudämme abgerissen und zurückgebaut.
We know that in Europe now they are demolishing the big dams, big finished and worked dams. I don't know, in France, in some other countries. Then it's for us mean that it's we always have a chance. Our first point, the conservation of the nature.
Der Nature Association gehe es nebst der Rettung der historischen Stadt Hasankeyf auch um die Erhaltung der Natur, denn diese würde mit dem Staudamm zerstört. Man werde alles versuchen, den Bau zu verhindern und auch weiterkämpfen, wenn die Türkei mit der Überflutung der Gebiete beginne.
But also we will continue to try when Hasankeyf will be flooded, because we know that if we demolish them, nature can restore yourself. Everything is possible and we will try until our life.
Die Anzahl der Menschen, die das Internet aktiv nutzen und auch selbst kreativ werden und eigene Sachen veröffentlichen, steigt rasant. Oftmals werden dabei Sachen von anderen in die eigene Arbeit eingebunden, Remixes gemacht, Dinge in einen anderen Zusammenhang gebracht. Allzu schnell kann man dabei in Konflikte mit dem Urheberrecht geraten. Zum Thema Urheberrecht, speziell in Europa, sprach der Medienrechtsanwalt Till Kreuzer auf der Republika, einer Konferenz rund um die digitale Gesellschaft. Till Kreuzer ist zudem Gründungsmitglied und Redakteur von iRights.info, einem mehrfach prämierten Internetportal für Verbraucher und Kreative zum Urheberrecht in der digitalen Welt. Ihr hört ihn im Gespräch mit Fredi Radio Flora.
Eine These, die in letzter Zeit immer häufiger zu hören ist, ist die folgende.
Wer kreativ tätig wird, begeht meistens Urheberrechtsverletzungen, wenn er seine Kreation auch wieder unter die Leute bringt und veröffentlichen will.
Dass dies kein neues Phänomen ist, nur dass es im Zuge des Wachstums des Internets immer massenhafter auftritt, zeigen einige kreative Urheberrechtsverbrechen aus der Geschichte.
Campbell's Soup Cans von Andy Warhol von 1962. Oder auch von Andy Warhol, Mickey Mouse. Oder was ich besonders hübsch finde, das ist Bunny's Do Scream von einem Künstler, der Mr. Lingo heißt. Das ist eine Appropriation Art. Ein Remix von Edvard Munchs Der Schrei und den Rayman Bunnies der Videospielfigur.
Ein anderes Beispiel ist der Hip-Hop. Bis Anfang der 90er Jahre wurde hier sehr viel mit Samplen gearbeitet. Danach nicht mehr.
Der Auslöser dafür war eine Urheberrechtsklage gegen den Rapper Bismarck Key wegen eines kurzen Samples, das er verwendet hatte. Dagegen wurde vorgegangen und er wurde tatsächlich vor US-Gerichten verurteilt, dass dieses Sampling eine Copyright-Verletzung gewesen ist, was wiederum bedeutet hätte, und das ist auch in Deutschland heutzutage Realität, dass jeder einzelne Sample geklärt werden muss, also die Rechte an den Samples, und das dazu geführt hat, dass das Sampling mehr oder weniger aus dem Hip-Hop verschwunden ist, weil so etwas eben so aufwendig ist, dass sich das einfach entweder nicht realisieren lässt oder nicht lohnt.
Daraus folgerte er eine Beurteilung des aktuell geltenden Rechts.
Das Recht vernachlässigt die Interessen der Kreativschaffenden, ist dabei viel zu kompliziert, setzt zu viele Hürden, um so etwas wie die Remix-Culture, wie Kreativität 2.0 rechtlich zu ermöglichen. Das wiederum widerspricht den Interessen der Allgemeinheit, das widerspricht den Interessen derjenigen, die das Internet überhaupt nutzbar machen, also die Inhaltsvermittler, Informationsdienstleister.
Ein Ausflug in die Geschichte könnte einen Indiz liefern, woran das liegt.
Die ersten modernen Urheberrechtsgesetze stammen vom Anfang des 20. Jahrhunderts, 1904, 1906. Die Grundprinzipien, auf denen auch das heutige Urheberrecht noch basiert, sind mit den Grundprinzipien, die damals entwickelt wurden, identisch. Es gab keine große grundlegende Reform des Urheberrechts seit 50 Jahren. Das Urheberrechtsgesetz in Deutschland stammt von 1965. Was macht man stattdessen? Man macht Feintuning, Man ergänzt Regelungen, man schreibt die um, man schafft neue Regelungen, aber immer nur im kleinen Teil, im kleinen Umfang, geht aber nie an die Grundlagen ran. Insbesondere ausgelöst durch internationale oder supranationale Entwicklungen, Regelungswerke beispielsweise der EU, die dann in den Nationalstaaten umgesetzt werden.
Oftmals wird behauptet, dass erst die Existenz des Urheberrechts Anreize zum kreativen Schaffen setzt.
Die Behauptung, dass es möglichst stark und weitgehend sein muss, um solche Anreize zu setzen, ist meines Erachtens in sehr vielen Bereichen eindeutig widerlegt. Sie war noch nie wahr, jetzt ist sie aber durch das Faktische widerlegt. Wir sehen, dass jeden Tag Millionen von Menschen kreativ tätig werden, die sich überhaupt nicht um ihr Urheberrecht kümmern, die überhaupt nicht wissen vielleicht, dass sie eins haben und es jedenfalls nicht durchsetzen. Die machen das Web 2.0, die machen die Inhalte im Internet, die machen Open-Source-Software aus ganz anderen Motiven als extrinsischen wirtschaftlichen Motiven, sondern vielmehr, weil sie schaffen wollen. Dafür braucht man gar kein Urheberrecht. Das Urheberrecht ist nützlich und wichtig auch in vielen Belangen, um nämlich zu schützen davor, dass andere einfach nehmen, was man selbst geschaffen hat. Aber um einen Anreiz zur Kreativität zu setzen, ist das Urheberrecht an sich gar nicht erforderlich, weil Menschen werden kreativ tätig, weil das in ihrem natürlichen Empfinden liegt, weil sie das wollen, aus sich heraus.
Aus dem Publikum kam der Einwurf, dass es ja die Creative Commons Lizenzen, also die Möglichkeit, Werke zur freien Verwendung zu lizenzieren, gibt.
Der Umstand, dass es Creative Commons gibt, signalisiert und zeigt, belegt diese Missstände im Copyright, im Urheberrecht. Weil Creative Commons ist eine Reaktion auf die Missstände im Urheberrecht, weil es den Menschen, den Kreativen, die Möglichkeit gibt, zu sagen, ich möchte diese Restriktionen, die sich aus den gesetzlichen Regelungen ergeben, minimieren. Ich möchte, dass meine Werke sich weit verbreiten können, dass sie auch bearbeitet werden können und so weiter, aufgenommen werden können von anderen, ist eine Reaktion darauf, dass das hier, dass diese Missstände bestehen. So etwas ist aber nur immer ein Teil der Lösung. Das ist ein ganz wichtiger Teil, aber es wird ja immer so sein, dass Menschen nicht nur das remixen, aufgreifen wollen, was unter Creative Commons Lizenzen steht, sondern sie wollen eben gerade die Sachen benutzen, die besonders bekannt sind.
Wie man die Urheberrechtsgesetze auf kurze Sicht ändern könnte, um es den aktuellen Begebenheiten anzupassen, wurde im Folgenden vorgestellt.
Was ich vorschlage, ist eine neue Schrankenbestimmung für transformative Werknutzung, die dann vorliegen, wenn vorbestehende Werke oder Werkteile in eine selbstständige, eigene geistige Schöpfung aufgenommen werden, deren Sinngehalt und geistig-ästhetische Wirkung sich von dem oder den aufgenommenen Werken unterscheidet. Mit anderen Worten, es geht hier nicht um reines Kopieren. Ja, File-Sharing ist hier nicht das Thema. Es geht darum, sich mit den Werken anderer kreativ auseinanderzusetzen, indem man sie in einen neuen Kontext stellt. Das trifft zu auf Remixing, auf Mashing und auf viele andere Dinge mehr. Ich habe diese Regel entwickelt in einer Studie und mich dabei an den Wertungen des US Copyright Acts orientiert, nämlich der sogenannten Fair Use Doktrin, auf die ich vorhin schon mal zu sprechen kam, in Artikel 107 des US Copyright Acts. Und nach US-Recht ist interessanterweise, obwohl das Copyright in den USA ja sehr, sehr economy-driven ist, sind solche transformativen Werknutzungen erlaubt. Die Fair-Use-Regelung ermöglicht das. Die Fair-Use-Regeln, das zeigt hier ein Vergleich, sind rechtssystematisch sehr viel besser geeignet, dieser schnellen Entwicklung in Technik und Gesellschaft standhalten zu können, weil im Gesetz überhaupt nicht steht, unter den und den Umständen darf der und der das und das, so wie es in Deutschland und Europa der Fall ist, sondern in deren Gesetz steht einfach nur, was Fair Use ist, ist keine Copyright-Verletzung. Das heißt also, die Instanzen, nicht der Gesetzgeber, sondern zum Beispiel die Gerichte oder auch Wissenschaftler oder das US Copyright Office, können in der Folgezeit entwickeln, ohne dass das Gesetz geändert werden muss, was Fair Use eigentlich ist. Und Fair Use ist immer zu beurteilen angesichts des Status quo, ja, der Gegenwart und nicht aus Sicht, wie in Deutschland sehr gerne gehandhabt wird, des Tages, des Zeitpunkts, wo das Recht eingeführt wurde, was in Deutschland dann häufig heißen würde, man muss das aus Sicht von 1965 beurteilen. Ja? Das heißt, diese Regelung ist sehr dynamisch.
Marie Justus de Sirostas und die Stiftung Pro Recht auf Leben, Pravo do Suicida, haben 450.000 Unterschriften unter einer Novelle zum Gesetz über die Abtreibung gesammelt, das ihr totales Verbot vorsieht, also auch bei offensichtlicher, schwerer gesundheitlicher Schädigung des Fötus nach Vergewaltigung und Unzucht, sowie wenn die Gesundheit und das Leben der Mutter durch das Austragen der Schwangerschaft und die Geburt stark gefährdet ist. Nur im letzteren Fall könnte ein Arzt, der aus höherer Notwendigkeit die Abtreibung vornimmt, freigesprochen werden. Die Linke, SLD, will den Entwurf in der ersten Lesung ablehnen. Am Dienstag wird die Ausstellung Hölle der Frauen über illegale Abtreibungspraktiken vor dem SEJM eröffnet. Die Fraktion der Bürgerplattform PO hat sich noch nicht geäußert. Der PO-Abgeordnete Andrzej Halicki würde aber gern am aktuell gültigen Kompromiss festhalten. Ein Beitrag von Radio Korax.
Zurzeit ist Abtreibung nur zulässig, wenn die Gesundheit oder das Leben der Mutter stark gefährdet sind, wenn das Kind stark behindert ist, also wenn es zum Beispiel das Down-Syndrom hat oder wenn die Schwangerschaft Folge einer Straftat war. Die Organisation Pro-Life möchte jetzt ein absolutes Abtreibungsverbot durchsetzen, weil die sagen, also wenn man schon Leben schützen, dann können wir nicht irgendwie Kompromisse machen, dann müssen wir es von Anfang an, von der Befruchtung an schützen. Und die wollen also, auch wenn die Frau vergewaltigt worden ist oder wenn das durch Inzucht schwanger geworden ist, also selbst in diesen Fällen wäre dann die Frau verpflichtet, das Kind auszutragen, wenn diese Novelle durch das polnische Parlament kommen würde.
Jetzt hast du schon gesagt, die Stiftung Pro Recht auf Leben, Pro Life steht dahinter. Wer unterstützt denn die Verschärfung dieses Gesetzes noch?
Die werden sicher eine Mehrheit in der Recht und Gerechtigkeit haben. Das ist die größte Oppositionspartei im polnischen Parlament. Natürlich stehen die polnischen Bischöfe dahinter. Aber es ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass das Gesetz beschlossen wird vom Sejm, weil die Linke natürlich dagegen ist, die Demokratische Linksallianz SLD, die organisiert heute auch eine Manifestation und eine Ausstellung zu dem Thema illegale Abtreibung in Polen vor dem Parlamentsgebäude. Und in der regierenden Bürgerplattform sind die Meinungen gemischt. Und da hat heute in der Tageszeitung Gazeta Wyborcza ein Abgeordneter gesagt, wir möchten eigentlich, oder bei uns sind viele Mitglieder, die möchten, dass der Kompromiss, der 1993 gesetzt wurde, dass der beibehalten wird. Also dass in diesen drei Fällen, wie ich vorhin sagte, die Abtreibung weiterhin zulässig sein soll.
Also gibt es in dem Falle auch nicht zum Beispiel eine Gegeninitiative, die für eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts eintritt?
Die gibt es immer wieder. Das befürchten auch einige Publizisten, dass jetzt wieder eine Diskussion anläuft, wo man sich heiß redet und sehr aggressiv diskutiert. Die einen fürs absolute Verbot und die anderen für die Normalisierung, Liberalisierung der Abtreibung. Also auch aus sozialen Gründen, aus psychischen Gründen dürfte eine Frau abtreiben. Was aber... Ich habe den Eindruck, dass da einige linke Politiker auch vorsichtig sind, auch weil mit der völligen Liberalisierung, die ist vielleicht nicht beim... Es ist jetzt auch dieses Jahr sind Wahlen im Herbst und da versucht man vielleicht solche Themen zu vermeiden, die sehr schwierig sind. Hm. Und Abtreibung ist ein sehr schwieriges Thema.
Das war auch schon wieder eine halbe Stunde ZipFM. Vielen Dank fürs Zuhören. Die einzelnen Beiträge und die gesamte Sendung von ZipFM findet ihr unter zip-fm.net. Bis morgen zu einer weiteren Ausgabe von ZIP FM.